Hallo und herzlich willkommen hier im YouTube Creator Podcast, meine YouTube Story. Heute wieder eine besondere Ausgabe rund um den YouTube Geburtstag 20 Jahre. Und heute ist eine absolute YouTube Legende hier bei uns zu Gast im Podcast. Herzlich willkommen, Felix von der Lahn.
Ja, herzlich willkommen hier bei mir zu Hause. Du bist ja extra zu mir nach Mallorca gekommen. Was für eine Ehre. Praktisch YouTube besucht mich zu Hause. Das ist für mich eine Ehre.
Felix, für die ganz, ganz besonderen OGs, für die Old Gorillas machen wir das natürlich.
Ich weiß auch nicht, ob ich schon jemals als YouTube-Legende bezeichnet wurde. Also für mich sind Leute wie Gronkh oder Waititi sind YouTube-Legenden. Also ich verstehe, ich werde auch langsam alt. Ich bin jetzt 30. Aber ich fühle mich immer noch wie die junge Generation YouTube, wahrscheinlich nicht mehr, aber irgendwie, es gab immer ältere YouTuber als ich und ich war jemand, der so nachkam, aber jetzt, klar, aus heutiger Sicht gehöre ich schon zum alten Eisen.
Ja, ich habe das deswegen so gesagt, weil du in der großen YouTube-Doku auch vorgekommen bist. Es wurden viele große YouTuber interviewt und zwar von deinem ehemaligen Videographer, Paul Sydow, und eine Doku, die auch unter anderem auf deinem Kanal lief. Du hast 700.000 Views auf dem Part, der hauptsächlich über dich geht. Da wurden Gronkh, Tomatolix unter anderem und du wurden YouTube-Creator interviewt und es gab ganz tolle Bilder von früher und deswegen habe ich jetzt gesagt, du bist eine Legende. Aber es gibt natürlich noch viele andere Gründe, warum ich sage, du bist eine Legende, weil du schon wie lange auf YouTube bist?
Bald 14 Jahre.
Ja, Wahnsinn, ne?
Also das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe in der Schule einfach angefangen, aus Langeweile. Hätte ich niemals gedacht, dass irgendwas mehr daraus wird, außer für ein paar Monate mal ein Hobby, ein bisschen Videos hochladen.
Ja, du bist ja jetzt 30. Ja. Das heißt, du hast mit 16 angefangen. Ja. Und wenn ich mir jetzt auch in der Vorbereitung hier nochmal von dem Podcast die Videos angucke von dir, sorry, da warst du so ein Milchbubi, das sah so süß aus damals.
Und jetzt doch immer noch.
Ja klar, nein, jetzt sitzt hier so ein gestandener Mann und Unternehmer neben mir und ich muss auch dazu sagen, wir haben uns schon mal kennengelernt, kurz in der Formel 1 damals und das war so, ich glaube 2015, 16 oder so.
Ja, so irgendwie darum.
Da hatte ich nämlich mit Nico Rosberg zusammengearbeitet und du warst damals unter anderem auch bei RTL dann zu Gast. Und damals ging das so, dass die YouTuber dann auf einmal im Fernsehen auch waren, ne? Und das war so der erste Touchpoint bei uns und ich freue mich sehr, dich heute hier zu sehen und deine Entwicklung zu sehen, weil ich wirklich glaube, dass du, ja, wie gesagt, zu den Legenden auf YouTube gehörst. Und damals als Bubi, als du gestartet hast, erinnerst du dich eigentlich noch genau an das allererste Video?
Ja, natürlich. Das allererste Video ist auch immer noch online auf meinem Kanal. Das war ein Tutorial, wie man in Minecraft ein Programm installiert, um mehr FPS zu bekommen, also damit das Spiel weniger Lags hat, besser flüssig läuft. Und das war früher so, man musste halt richtig so ein bisschen wissen, wie Java funktioniert, wie man das installiert. Und ich habe ein Tutorial gemacht dazu. Minecraft irgendwie, Minecraft Optimine in Opti 4KD oder so hieß das Modpack. Und ich habe das dann ich habe ein Mikro geliehen von meiner Schule aus der Film AG und habe das dann, habe meinen Bildschirm aufgenommen. Mich selbst hat man natürlich nicht gesehen und ich habe das vorgestellt. Ich frage mich auch, warum? Also ich habe andere Leute gesehen, die Minecraft-Videos gemacht haben und so Tutorials, was erklärt.
Gronkh, ne?
Ja, aber nicht nur Gronkh, der hat ja nicht Tutorials gemacht, der hat ja eigentlich Sachen, er hat gespielt für alle Let's Plays, ne? Ja. Mhm. Und ich fand immer, diese Tutorials waren alle super schlecht gemacht mit so einem Headset-Ton und alles hat geknistert und so. Und dann war irgendwie mein Ehrgeiz, ey, das kann ich doch besser, weil gefilmt habe ich schon mit meinen Geschwistern immer mit der alten Kamera von meinem Vater. Deswegen so Trampolin-Compilations und sowas. So ein bisschen filmen und schneiden konnte ich. Und dann dachte ich, komm, Minecraft finde ich auch cool. Ich habe mit Freunden das damals gespielt. Da mache ich jetzt mal selber ein Video, das geht besser und direkt mit Mikrofon aus der Schule ausgeliehen.
Da muss ich jetzt noch mal ein bisschen mehr ausholen. Also du hast im Gaming-Bereich angefangen, ne? Ja. Also du warst Minecraft-Gamer und hast dann darüber Content gemacht. Und den Namen, den du dir gegeben hast?
Der Name ist Dena und der kommt von noch lange vor YouTube. Wir haben LAN-Partys gemacht, also unsere PCs im Dorf alle auf eine Schubkarre und dann haben wir uns die zu unseren Freunden gebracht und saßen dann da zu sechs zusammen, alles angeschlossen, bis alles funktioniert und haben dann Counter-Strike gespielt, Call of Duty, Command & Conquer Generals und man muss immer einen Namen im Spiel eingeben und man nennt sich ja nicht einfach Felix, wie man normal heißt, das ist ja langweilig, man braucht einen coolen Namen und so cool war der Name vielleicht nicht, aber ich habe mir immer irgendwas Neues ausgedacht und da habe ich am Tag wahrscheinlich irgendwann Döner gegessen und ich mochte Döner, also habe ich mich Döner in dem Spiel genannt. Problem war nur, das englische Spiel, ich glaube es war Counter-Strike, hat das Ö nicht angenommen, dann stand da nur Dena. Und ab da war mein Gaming-Name geboren. Den habe ich dann jahrelang behalten. DNER, das war mein Name. Und als ich mit YouTube angefangen habe, war ja klar, dass das, dass ich da auch so heiße. Eigentlich aber sogar Dena MC für Minecraft. Weil ja. Ich war ja Dena, das war mein Minecraft-YouTube-Kanal. Dann habe ich das dazu geschrieben, dachte, das macht irgendwie Sinn.
Ja, wir müssen trotzdem nochmal genau in diesen Jahren bleiben. Also, du bist dann, glaube ich, richtig recherchiert zu haben, Praktikant geworden. Nee, du hast erst dein Abi gemacht.
Genau, ja. So. YouTube lief schon während des Abis. Also als ich mein Abi-Zeugnis bekommen habe, am gleichen Tag, wurde mir das Zeugnis in die Hand gedrückt. Dann war mit meinem Vater schön essen und so. Und dann gucke ich auf mein Handy, 100.000 Abonnenten. Also am gleichen Tag wie mein Abi-Zeugnis habe ich 100.000 Abonnenten. Das war irgendwie so ein Zufall, so einen Meilenstein am gleichen Tag zu haben. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch lange nicht gedacht, dass das mein Beruf werden könnte oder so. Mhm. Ich habe da schon ein paar hundert Euro im Monat damit verdient. Aber das alleine war schon Wahnsinn und ich dachte nicht, dass das meine Zukunft wird, aber vielleicht war das so ein bisschen Foreshadowing, dass so nicht nur Abi-Zeugnis, das ja auf jeden Fall wichtig für das Leben danach ist, sondern auch diese 100.000 Abonnenten auf dieser Internetplattform irgendwie relevant sein könnten für mein weiteres Leben.
Haben das deine Eltern da schon verstanden? Wo das?
Nein, gar nicht. Das haben die nicht wirklich verstanden. Ich habe das auch lange gar nicht erzählt. Also zu dem Zeitpunkt wussten die schon, aber ich hatte bestimmt schon ein paar tausend Abonnenten, da wussten die noch absolut gar nichts von, weil ich habe auch 5 Geschwister. Es ist sozusagen, es war eh immer genug zu Hause, was passiert ist. Also alle haben ja irgendwelche Sachen gemacht, egal ob es jetzt Schule oder sportlich oder Freizeit war. Es war immer irgendwas zu erzählen, irgendwas war los. Und ich war immer schon mehr für mich. Also ich habe schon Sachen erzählt, auch meinen Eltern, aber das YouTube-Ding, das habe ich erstmal so gemacht. Das war halt Zocken. Die wussten, ich zocke damit mit Freunden. Die waren eher besorgt, dass ich mein Abi schaffe. Also besorgt waren sie vielleicht nicht, aber die wussten, das wird jetzt nicht das beste Abi aller Zeiten, weil das ist nicht sein Fokus, aber der macht schon irgendwie. Und YouTube war dann, habe ich dann erst spät irgendwann gesagt, hey, übrigens, ich mache da auch Videos, deswegen wäre es gut, wenn ihr jetzt mal leise seid, wenn ich hier aufnehme oder nicht in mein Zimmer reinkommt vielleicht. Das ist auch eine Überwindung. Am Anfang habe ich nur aufgenommen, wenn niemand zu Hause war, was selten passiert ist bei so vielen Kindern. Irgendwann musste ich dann mal sagen, hey, bitte jetzt nicht reinkommen, ich nehme was auf.
In welchem Dorf war das denn, wo du eben von gesprochen hast? Das war im Norden, ne?
Das war im Norden, in der Nähe von Lübeck, in Pogez. Und da war es mit den LAN-Partys und so weiter und da gab es gar kein schnelles Internet, also nur ISDN, 64 Kilobits, das hätte niemals für YouTube gereicht, da konnte man keine Videos gucken und dann war auch Schicksal im Endeffekt, Zufall, dass wir nochmal umgezogen sind, da war ich auch erst 15 oder so oder vielleicht sogar schon 16, also erst weniger als ein Jahr bevor ich mit YouTube angefangen habe, sind wir umgezogen nach Lübeck zurück, wieder rein, wo wir auch davor schon mal gewohnt hatten und da gab es auf einmal Internet, schnelles Internet. Zum ersten Mal konnte ich YouTube benutzen. Und dann habe ich mit Online-Zocken angefangen und eben mit den Freunden, mit denen ich da auch Minecraft gespielt habe. Dadurch kam ich überhaupt dazu, dann auch YouTube-Videos zu machen. Also Zufall.
Ne? Verrückt, wie das manchmal zusammenhängt. Okay, dann hast du also schon ordentlich Content gemacht bis zum Abitur. Und ich glaube, dann mit der allgemeinen Hochschulreife in der Hand bist du dann losgezogen nach Köln.
Ja, genau.
Bist dorthin gezogen, hast dann bei Mediakraft ein Praktikum gemacht.
Ja, bei Christoph weil Krachten. Ich musste nicht mal direkt bei Mediakraft im selben Gebäude, aber bei den Videodays habe ich und bei Christoph Krachten habe ich das Praktikum gemacht, weil ich wollte studieren. Also war klar, Schule, Abi fertig, ich will direkt los in die große weite Welt will studieren und was mit Medien machen, fand ich eh spannend, also irgendwie Richtung Kamera oder Marketing oder da im Hintergrund, nicht unbedingt vor der Kamera, aber allgemeines Thema Medien, vor allem mit was mit audiovisuell, also mit Kameras zusammenhängt, fand ich immer spannend. Deswegen habe ich dann Medienwirtschaft studiert. Das ist praktisch BWL mit Medientheorie und Medienwissenschaften.
So hast du das auch abgeschlossen?
Das habe ich nicht abgeschlossen.
Okay.
Ich habe das, ich habe das angefangen und sehr ernsthaft auch verfolgt. Bin da jeden Tag zu allen Vorlesungen hin, auch wenn es keine Pflicht war. Aber für mich war es klar, so jetzt studiere ich und ich habe mich meine ganzen letzten Schuljahre schon darauf gefreut, wann geht endlich das Studium los. Weil Schule hat mich immer, nicht immer, aber die letzten Jahre auf jeden Fall frustriert, weil es sehr viel unnötig und langweilig fand. Also wenn wir irgendwelche Gedichte analysiert haben in Deutsch oder so irgendwelche speziellen mathematischen Sachen, ich hatte da immer nicht die Motivation, mich hinzusetzen und das zu lernen. Deswegen bin ich viele Jahre gut durch die Schule gekommen, weil es immer ganz gut funktioniert hat ohne Lernen. Aber so die letzten Oberstufenjahre hat man dann gemerkt, okay, wenn man wirklich gar nicht lernt, dann hat man auch nicht mehr die besten Noten. Aber mich haben die Sachen einfach wenig interessiert und bis auf einzelne Fächer. Und dann dachte ich mir, okay, Studium, da suche ich mir ja aus, was ich studiere. Das sind dann nur noch die Sachen, die mich interessieren. Also in dem Fall eben Medienwirtschaft, wirtschaftliche Themen, Medienthemen. Also habe ich mich gefreut aufs Studium, habe das auch sehr ernsthaft angegangen. Aber gleichzeitig lief mein YouTube-Kanal halt schon und wurde auch in den Jahren immer größer. Also ein wichtiger Punkt war, mein Studium fing an. Dafür musste ich auch das Praktikum machen, weil man musste so ein Praxis, 6 oder 8 Wochen Praktikum vorher vorweisen. Und aber als mein Studium losging, ungefähr zum gleichen Zeitpunkt kam GTA 5 raus. Und wir wissen ja, was heute GTA 6 für ein Hype, das wird ja wahrscheinlich dieses Jahr rauskommen und das größte Entertainment-Produkt aller Zeiten. Damals war es GTA 5 das größte Entertainment-Produkt. Und das war für mich, davor habe ich fast nur Minecraft gemacht und auf einmal habe ich Minecraft und GTA gemacht. Und das hat meinen Kanal fast verdoppelt. Also auch das war zum Start des Studiums gleichzeitig nicht nur der Bildungsweg, der sich groß geändert hat, sondern auch YouTube, was sich nochmal groß verändert hat.
Da hast du dann ungefähr 200.000 Abos.
Ungefähr, ja.
Was für die damalige Zeit unfassbar viel ist, ne? Also,
war einer der größten Gaming-Kanäle, also ja. Top 10 mit Sicherheit, ja.
Okay, ich muss ein bisschen was erklären, wie du funktionierst. Ich habe hier eben einen Espresso bekommen und der war wirklich ungelogen. Einer der besten, die ich jemals getrunken habe. Der war so cremig oben. Ich weiß nicht, was du da gemacht hast. Also du hast
frische Bohnen.
Frische Bohnen. Was ich sagen will, ist, du hast eine unheimliche Akribie in den Dingen, die du dann machst und die dir wahrscheinlich auch, die dich begeistern. Ne? Also ja. Das ist ja eben jetzt Kaffee-Game, schätze ich, ja. Weil sonst würdest du nicht so einen Espresso zaubern. Ja. Und Videogame. Also du hast ja von Anfang an diese Leidenschaft für dieses Videoproduzieren anscheinend in dir gehabt, wo du dann alles für gibst. Du hast ja teilweise auch fast jeden Tag Videos hochgeladen. Ne?
Ja, also schon in der Schulzeit
habe ich das gemacht. Also du funktionierst über dieses, wenn du für etwas brennst, dann all in. Ne?
Ja, und wenn ich nicht dafür brenne, wie Schulfächer in der Oberstufe, die ich nicht mehr mochte, dann fallen die weg. Aber ja, schon in der Schulzeit habe ich all meine Freizeit dann irgendwann in YouTube reingesteckt. Also ich habe am Anfang aus Langeweile mit diesem Video angefangen und dann mit diesem Tutorial, was auch gar nicht unterhaltsam, sondern informativ eher war. Und dann haben Leute geschrieben, hey, mach doch mal ein Let's Play, du hast irgendwie... Ich würde gerne mal ein Let's Play von dir sehen. Und dieser Moment, dass da jemand aus dem Internet, ein Fremder, in deine Kommentare reinschreibt, hey, ich möchte mehr von dir sehen, ich möchte ein Video von dir sehen, das war natürlich auch so ein Zufall vielleicht auch, dass jemand das gesehen hat. Also ich glaube, ich habe das Video schon ganz gut damals gemacht. Ich habe da schon ein bisschen analysiert oder gesehen, es gibt schlechte Tutorials und ich könnte es vielleicht besser machen, aber ich hatte jetzt nicht einen großen Plan ansonsten dahinter. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ja, und dann habe ich aber eben angefangen, diese Unterhaltungsvideos in Minecraft immer noch im Gaming-Bereich zu machen, diese Let's Plays, die nicht mehr informativ waren, sondern einfach spielen und Leute gucken zu und finden es irgendwie lustig.
Ne?
Hohe Emotionen, ja. Wenn in Minecraft ein Creeper kommt und alles explodiert, da ist dann immer viel los. Und das hat mich dann auf diese Reise geschickt und dann habe ich natürlich schnell gemerkt, okay, Leute finden das interessant, was ich mache. Mhm. Und mir macht es Spaß, diese Videos aufzunehmen. Also wenn man sich die alten Videos von mir anschaut, dann ist nicht nur Milchbubi, sondern auch ein sehr aufgedrehter Milchbubi, der da unterwegs ist. Und das ist, könnte man vielleicht meinen, oh, ist alles geschauspielert oder so, aber das war halt ich mit 16, 17 und auch noch viele Jahre danach einfach eine Facette von mir und die schlummert immer noch irgendwo in mir drin. Ich kann mich sehr gut für Sachen begeistern und voll darauf konzentrieren und voll da reingehen und ich lebe dann einfach praktisch zum Beispiel in Minecraft und wenn da dann Sachen passieren, dann reagiere ich da emotional drauf und ich habe einen Höllenspaß dabei. Und dann gab es immer mehr Leute, die auch einen großen Spaß daran hatten, das dazu zu schauen.
Ich glaube, was du auch immer hinbekommst, ist, dieses Ganze authentisch darzustellen, also die Leute wirklich mitzunehmen mit deinem offenen Herzen, dass du denen wirklich zeigst, dass du dafür brennst. Das ist ja auch vielleicht beim Racing so gewesen oder bei anderen Content-Sachen. Da kommen wir gleich nochmal zu, was du später noch alles auf dem Kanal oder den Kanälen für Content produziert hast. Aber am Anfang, also da geht auf einmal was los, 2010, wir reden ja hier heute auch, weil wir dieses Jahr 20 Jahre alt werden bei YouTube, 2010 gibt es auf einmal die Videodays in Köln, ja, wo du einer der absoluten Superstars bist.
Noch nicht 2010, aber 2010 war der erste Videoday.
Später, aber ja. Ich meine die Serie der Videodays, die dann ja noch viele Jahre gegangen sind, aber später, als eine ganze Arena voll war und ihr auf die Bühne springt und euch Tausende von Menschen auf einmal physisch zujubeln, also es ist nicht nur ein Screen, wo man dann so Nummern sieht, sondern es ist der physische Moment, wo man auf Emotionen trifft. Kannst du uns da nochmal in diese Zeit mitnehmen?
Ja, na klar. Also erstmal Video Day war mein erster richtiger Berührungspunkt als Fan praktisch. Bin ich 2012, da hatte ich dann ein Jahr meinen YouTube-Kanal und bin rein privat nach Köln gefahren, also aus Lübeck noch als Schüler bin ich dann nach Köln gefahren und habe da meine ersten YouTube-Kollegen dann eigentlich so in echt getroffen. Porkchop Media zum Beispiel waren Jungs, mit denen ich da Sachen gemacht habe, also auch im Minecraft-Kanal und Simon Unge wahrscheinlich, vielleicht auch Revi. Rewe habe ich, glaube ich, erst später kennengelernt. Mhm. Aber das war dann zum ersten Mal, geht man da hin und dann sind da so viele YouTuber und ich bin dann hingegangen und habe ein Foto mit jemandem wie LeFloid zum Beispiel gemacht. Mit Waititi nicht, da war die Schlange zu lang. Aber da habe ich einfach als Zuschauer das Ganze aufgenommen, auch selber ein Video gemacht. Also das kann man heute alles noch anschauen, wie dann, wie ich da
abgehe.
Ja, wie ich das einfach feiere. Das sind auf einmal Leute, die das Gleiche machen wie ich, die da in echt rumlaufen. Das war damals voll das Besondere, weil diese ganze YouTube-Welt hat nur online am Computer stattgefunden, nicht mal wirklich am Handy, man hat das oder am Fernseher. Man hat damals am Computer geschaut. Also man war schon eigentlich ein bisschen nerdy, wenn man so am Computer gegangen ist und YouTube aufgemacht hat und da irgendwie Leute regelmäßig angeschaut hat, abonniert hat und so. Das war ein kleiner Teil der Bevölkerung. Heute ist es so normal im Mainstream. Das war damals, war das schon ein bisschen eher eine Nische, ein bisschen nerdy waren alle unterwegs, aber die es gemacht haben, die haben sich halt gegenseitig direkt verstanden dadurch, man hat halt eine Gemeinsamkeit. Und das war dann ja sehr cool, das in echt zu sehen. Das hat mir auch Kongcraft, der Laserluke, hat mir ein bisschen geholfen beim Film damals und damals, er hatte auch einen Minecraft-Kanal, er hat sich noch gar nicht gezeigt, er war noch unbekannt, ein Phantom, man wusste nicht, wie er aussieht und dann ist er durch mein Video im Hintergrund durchgelaufen als Easter Egg. Das sieht man heute noch, das war eigentlich das erste Mal, dass man ihn öffentlich gesehen hat, heutzutage ja ganz, ganz normal, aber so Sachen haben wir damals noch gemacht und das war mein erster Video-Days-Berührungspunkt und der zweite war dann aber, dass ich ja mein Praktikum brauchte für Studium und ich dachte, ich will irgendwas machen, was ich easy nebenbei machen kann, weil ich will ja auch YouTube noch weitermachen. Ich frage einfach mal den Christoph Krachten, zu dem ich da schon Kontakt hatte damals, wie der selber YouTube-Interviews gemacht hat und eben die Video-Days als Firma dann auch übernommen hat.
Mediakraft-Gründer auch.
Auch ne? Mediakraft-Mitgründer, genau. Und Video-Days-Gründer. Und fragt ihn mal, ob ich irgendwas für ihn machen kann, weil damit ich am Ende ein Praktikums ein Zeugnis bekomme für die Uni. Hab gar nicht so viel darüber nachgedacht, was ich dann wirklich in dem Praktikum mache, sondern es ging eigentlich nur darum, ein Zeugnis am Ende zu haben. Er hat dann gesagt, kein Problem, Felix, machen wir, kannst du mich arbeiten. Im Endeffekt war ich der zweite Mitarbeiter von den Video Days. Also es war der Video Day Christoph Krachten, er hatte einen Mitarbeiter und der zweite Mitarbeiter war ich dann, als gerade frisch von der Schule, keine Ahnung von nichts. Ich habe dann das ganze Team mit aufgebaut, ich habe Vorstellungsgespräche geführt mit noch weiteren Praktikanten. Dieser Video Day mit über 10.000 Besuchern 2013 dann in der Lanxess Arena zum ersten Mal, ausverkauft, wurde von Schülerpraktikanten organisiert. Es gab eine einzige Person, die über 20 war, die das organisiert hat, nämlich Christoph Krachten. Der Rest waren alle Schülerpraktikanten praktisch oder Studiumspraktikanten wie ich, die das brauchten. Und wir haben das hinbekommen. Also ich habe auch keine Arbeitsmaterialien gestellt bekommen. Ich bin mit meinem eigenen alten Gaming-Laptop, der immer viel zu heiß war, saß ich auf dem Boden in einem Zimmer. Wir hatten so ein Zimmer bei Mediakraft, weil da war ja eben auch seine Firma. Und dann hatten wir einen Raum, der war dann unser Raum. Der hatte nicht mal Tische. Wir saßen auf dem Boden. Auch am Laptop habe ich dann diese Festivalbänder habe ich zum Beispiel gemacht. Also verschiedene Anbieter in Deutschland recherchiert, die es machen können, Angebote eingeholt. Ich habe die selber in Photoshop gestaltet, das Design. Das am Ende 10.000 Leute haben mein Festivalband da getragen. Also das sind auch so kleine Anekdoten, die ich aus der Zeit da noch hatte, die irgendwie cool sind. Ja, aber das war nur eine Kleinigkeit, die ist irgendwie immer so im Kopf geblieben, weil das war ein Projekt, das hat niemand sonst von den anderen Jungs und Mädels, die im Team dann später waren, gemacht. Das war ich alleine, eines der ersten Sachen in meiner Arbeitswelt nach der Schule praktisch. Ich sitze alleine auf dem Boden im Büro an meinem Laptop und mache in Photoshop irgendwelche Bänder und die werden 10.000 Mal werden die produziert und an die Arme von den Leuten gemacht, die es teilweise monatelang danach noch getragen haben. Ja, und so haben wir irgendwie die Lanxess Arena tatsächlich organisiert, das ganze Event da. Und als wir dann vor Ort waren, ich eigentlich als Mitarbeiter, aber dann schon mit selbst über 100.000 Abonnenten und dann kommen halt auch Fans dann zum ersten Mal. Da habe ich dann zum ersten Mal richtig Fan-Treffen und Autogramme geben und Leute freuen sich einzusehen, kreischen vielleicht. Das war auch sehr junge Zuschauer zum Teil und sehr enthusiastische Zuschauer und auch einfach eine andere Zeit damals, weil es eben das nur einmal im Jahr gab. Einmal im Jahr konntest du deine YouTube-Legenden, die immer nur im Computer sind, auf einmal in echt sehen. Und das war so ein überwältigendes Gefühl, sowohl für uns YouTuber als auch für die Zuschauer damals. Und das hat sich dann, die ganze Energie hat sich da dann entladen. Und was du angesprochen hast, ist dann ein Jahr später gewesen, 2014. Da war dann schon knapp 1 Million Abonnenten und da hatten wir gerade einen großen Roadtrip durch Europa gemacht. Es war noch vor der Longboard-Tour, aber wir hatten schon den Hashtag Roadtrip gemacht mit 6 anderen YouTubern zusammen. Und da sind wir dann eben auf die Bühne selber gekommen, um ein Q&A zu geben. Also Lanxess Arena, 10.000 Leute. Und wir machen nicht Musik oder irgendeine coole Show oder so, sondern so der nächste Act praktisch sind die 7 Jungs vom Hashtag Roadtrip. Herzlich willkommen. Da wurde die Namen aufgelistet und hier ist Dena. Und dann läufst du auf die Bühne raus und die Leute kreischen und schauen dich an und du kommst rausgelaufen und bist selbst voller Energie. Aber denkst dir gleichzeitig, was geht hier ab? Was ist los? Ich zeig jetzt ja gar nichts. Ich mach nichts. Ich habe ein paar YouTube-Videos gemacht und jetzt sind wir hier. Und dann haben wir irgendwie so ein kleines Q&A auf der Bühne gemacht, weil was sollten wir sonst machen? Aber es ging einfach nur darum, Jungs, ihr müsst auf die Bühne. Wir wissen, ist egal, was ihr macht, aber ihr müsst in irgendeiner Form müsst ihr auf die Bühne. Okay, haben wir gemacht. War natürlich, das war ein Wahnsinnserlebnis.
Wahnsinn. Okay, und dann wurde das, also was ich immer so besonders finde, auch gerade in den Anfängen, der Zusammenhalt unter den YouTubern. Ne? Also bei euch ist es ja auch so gewesen, dass du dann ein Haus gefunden hast, was du mit Simon zusammen als erster, glaube ich, dann bezogen hast, oder?
Ja, also es war das YouTube-Haus. Das war Ende 2013, Anfang 2014. Simon Unger, mit dem habe ich auch viele Minecraft-Videos damals gemacht, auch nur online kennengelernt und dann zum ersten Mal bei sowas wie dem Video Day in echt gesehen. Und wir haben uns sofort auch in echt gut verstanden, in Minecraft ja sowieso schon. Und dann war der Punkt, hey, lass uns doch in Köln irgendwie gucken, dass wir irgendwo in der Nähe wohnen. Ich hatte eine erste kleine Studentenwohnung, die war so okay für den Anfang, aber ich wusste, ich würde gerne auch irgendwie nochmal ein bisschen woanders wohnen und eine schönere Wohnung für mich finden. Und also haben wir zusammen gesucht, haben uns einfach Anzeigen angeguckt und dann war in der Kölner Nordstadt, in der Nähe vom Hauptbahnhof, war ein Mehrfamilienhaus gerade frisch renoviert worden. Also der Besitzer hat das einmal, es war so ein altes Haus und es wurde einmal komplett saniert, einmal fertig, jetzt auch nicht super besonders, aber das hat bedeutet, dass alle Wohnungen leer waren zu dem Zeitpunkt. Alles war leer und der hat dann irgendwie 15 Wohnungen zu füllen und das war ein Goldgriff dann für uns, weil der auch irgendwie uns geglaubt hat, dass wir ihm seine Miete zahlen, weil das war erstmal der Punkt, wir sind dann da, ich sah wirklich wie ein Milchbubi aus, ich sah aus wie 15, ich war immerhin 19, aber ich sah aus wie 15, Simon hatte Dreadlocks, war wirklich der, einfach ein absoluter Hippie, wie er auch aussah, war vielleicht Anfang 20 und ja, wir beide kommen zu dieser Besichtigung von der Wohnung, die dann auch schon 1000 Euro oder so gekostet hat an Miete, und wo wir vielleicht nicht danach aussahen, dass wir das wirklich jetzt regelmäßig bezahlen können. Und irgendwie hat der Vermieter aber, also Grüße gehen raus, der hat das irgendwie, hat er gesagt, ach Jungs, ja, ist so YouTube, ach, und damit verdient ihr euer Geld, okay, ja, gut, super, könnt die Wohnung haben, wenn ihr wollt und wenn ihr noch Freunde habt, die auch eine Wohnung suchen, sagt Bescheid, weil ich habe hier ja noch ein paar. Der hat uns irgendwie direkt geglaubt, ich habe davor auch Wohnungen angeschaut und wurde immer abgelehnt, weil ich halt irgendwie so ein 19-jähriger Selbstständiger und man weiß nicht mal, was das für eine Selbstständigkeit ist. Aber der hat uns geglaubt, wir haben dann noch eine Wohnung für Tadel und Adi, die auch YouTube gemacht haben, bekommen. Revi und Paluten kamen später noch in das Haus dazu und dann noch weitere YouTuber. Selbst heute leben noch YouTuber da. So, es war also auch wieder ein Zufall. Wir haben richtig Glück gehabt, dass dieser Vermieter an uns irgendwie vertraut hat. Oder es ihm irgendwie einfach egal war oder der uns lustig fand. Und so haben wir diese beiden Wohnungen, also zwei Wohnungen in dem Haus und dann später drei und dann später noch mehr bezogen und haben einfach gesagt, ja, das ist jetzt übrigens das YouTube-Haus. Das war nicht das YouTube-Haus, das war ein ganz normales Haus einfach nur. Wir hatten auch nur am Anfang 2 von 15, später dann 3, 4, 5. Aber es war immer mehr normale Leute in dem Haus als wir. Auch eine Anwaltskanzlei war unten im ersten Stock oder ist immer noch. Aber für uns war das wie eine große WG, aber jeder hatte trotzdem seinen eigenen abgeschlossenen Bereich so ein bisschen. Und auf einmal leben wir, verdienen gutes Geld mit YouTube zu dem Zeitpunkt schon. Zu dem Zeitpunkt haben wir schon ein paar tausend Euro im Monat verdient mit YouTube und konnten uns so eine besondere Wohnung, also es war eine Neubauwohnung, 3 Zimmer und so eine kleine Dachterrasse hatte ich. Das war also Wahnsinn als 19-Jähriger als Student so eine Wohnung zu bekommen. Und dann leben noch meine Freunde im gleichen Haus, die machen auch YouTube-Videos. Und das war eine der coolsten Zeiten in meiner ganzen YouTube-Laufbahn, weil alles war neu. Alles ist jeden Tag gewachsen. Also haben die Videos mehr Aufrufe gemacht, mehr Abonnenten, die Leute haben mehr geschrieben, wie cool sie finden, was wir machen. Und das alles erlebst du, während du im Haus mit deinen Freunden lebst. Du stehst morgens auf, machst den Computer an, frühstückst vielleicht noch nebenbei ein bisschen was, spielst dann Minecraft und GTA und hast einfach Spaß mit deinen Freunden, sitzt dann weiter am PC und schneidest diese Videos. Also es war ja einfach unser Hobby, zu zocken und zu Videos zu machen, war unser Hobby. Und dieses Hobby war dann der Beruf, den wir 7 Tage die Woche gemacht haben. Meistens habe ich vergessen, nach dem Frühstück noch irgendwas zu essen den ganzen Tag, und dann sind wir um 23 Uhr aufs Longboard und sind zu 5, 6 mit dem Longboard dann durch Köln gefahren und haben noch geguckt, wo wir noch irgendwo was zu essen bekommen.
Wie lang war die Zeit?
Das waren ungefähr 1,5 Jahre im YouTube-Haus, wo so wirklich die YouTube-Haus-Hochzeit war. Und dann sind irgendwann, ist halt auch Fans wussten dann irgendwann, wo das YouTube-Haus ist, und die sind dahin gekommen und dann mussten wir es irgendwann auflösen.
Okay, und dann kam irgendwann auch die Longboard-Tour, ne?
Ja, die Longboard-Tour war auch eine absolute Schnapsidee aus dem YouTube-Haus, wo man dann zusammen saß Simon und ich saßen zusammen, ich glaube in der Wohnung von Tadl und Adi saßen wir zusammen und haben da irgendwie darüber geredet, boah, Longboard fahren machen wir gerade in der Stadt schon, ist irgendwie cool, es macht voll Spaß, wir müssten mal, eigentlich wäre es doch cool, mal durch ganz Deutschland so ein bisschen rumzufahren. Wir dachten aber eigentlich, wir fahren mit der Bahn irgendwie durch Deutschland und fahren dann da mal ein bisschen überall rum und machen ein paar Videos davon. Weil da fing es auch in der Zeit halt an, dass wir zum Beispiel, der Roadtrip ist da schon gewesen, dass wir nicht nur Gaming-Videos gemacht haben, sondern auch unsere kleine Kamera mitgenommen haben und unterwegs Videos gemacht
Vlogs,
haben.
Vlogs, ne?
Genau, Vlogs war dann der neue Begriff. Früher hieß es noch damals Follow Me Around. Mhm. Und dann hat man es dann Vlogs genannt. Und das ganze Genre hat halt so eigentlich gar nicht so existiert. Man hat das da dann erst angefangen, dass man auch lustige Videos einfach mit einer normalen Kamera im Leben machen kann. Wir hatten ja auch keine Vorbilder. Wir konnten nicht mal nach Amerika schauen und gucken, was die in Amerika machen, das nachmachen, weil es war überall auf der Welt noch so neu. Und wir mussten einfach unseren eigenen Weg finden und hatten dann Spaß, diese Videos zu machen. Und so kam die Longboard-Tour-Idee, die wir dann innerhalb von ein bisschen hin und her reden umgeformt haben zu, nee, eigentlich könnten wir doch auch nur mit dem Longboard fahren. Und dann brauchen wir aber so eine Route, eine coole Route. Wie wäre es denn, ganz Deutschland zu durchqueren? Ja, okay, wo starten wir denn dann? Ganz im Norden, Sylt, der nördlichste Punkt Deutschlands. Und wir fahren runter bis Schloss Neuschwanstein an die österreichische Grenze, also ganz im Süden. Und das war dann so geboren. Wir zwei machen das. Wir fragen noch mal zwei. Die ersten, die wir fragen wollten, waren Tadl und Adi. Die waren so, nee, Brudi, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Die waren raus. Und dann kam sie mir auf die Idee, nochmal Ju und Cheng zu fragen, die ich zu dem Zeitpunkt auch mal so von einer Party vielleicht kannte, aber kaum kannte eigentlich. Ich so, okay, cool, ja, super. Weil, wie du sagst, der Zusammenhalt war unter uns YouTubern, also da war ganz normal. Das war, hey, wir machen YouTube-Videos, ihr macht auch YouTube-Videos, wir sind cool. Und man ist befreundet, man hat was gemeinsam. Und die beiden standen auch vorher, glaube ich, noch nie richtig auf dem Longboard. Das haben wir denen dann kurz mal, komm vorbei, guck mal, könnt ihr drauf stehen? Ja, passt. Und dann mit minimaler Vorbereitung ging es los.
Kurze Zwischenfrage, diese Community-Feelings, ist das heute auch noch so? Also wir bringen ja auch viele Creator zusammen, auf Creator-Collectives oder. Und da spürt man auch immer wieder, wenn Creator miteinander reden, ist ein besonderer Geist im Raum. Ja. Ist das immer noch so? Auch wenn natürlich so Anfangszeiten nicht vergleichbar sind mit dem, was ja, heute ist.
Es ist nicht zu vergleichen mit damals. Also es gibt es auch heute noch, dass du als Creator viel voneinander lernen kannst, und ich glaube, viele Creator freuen sich immer, sich mit anderen austauschen zu können. Aber was damals so anders war, ist, dass wir alle anders waren. Wir waren vielleicht nicht Außenseiter, aber schon so ein bisschen, wir waren so ein bisschen Outcast. Wir waren schon alle sehr besonders und special, und jetzt nicht im Sinne von, dass wir eigentlich nicht gerade im positiven Sinne, sondern wir hatten alle ein bisschen einen Schuss weg, und wobei das schon im positiven Sinne, wir waren alle ein bisschen anders verrückt als die meisten, genau,
positiv,
wir waren
verrückt.
Positiv verrückt ist ein guter Begriff, und wir haben alle etwas gemacht, was die Mehrheit der Leute, was der Mainstream nicht verstanden hat. Also wenn wir irgendwo auf der Party oder auch in meinem Studium, wenn ich da mit anderen Leuten gesprochen habe, bin ich jetzt nicht damit hausieren gegangen, dass ich YouTuber bin. Das war ein eher, das hat man jetzt nicht versteckt, aber ich habe das nicht an die große Glocke gehangen, weil es war immer so ein, okay, du machst Videos im Internet und also du lädst die da hoch. Und warum? Und dann irgendwann in der Zeit kam man auch, dass Leute rausbekommen haben, dass man damit Geld verdienen kann. Und da war immer die Frage, und verdienst du damit Geld? Und wie funktioniert das? Und wie viel Geld verdienst du damit? Das war immer, es war immer ein bisschen komisch, wenn man YouTuber war, für die meisten. Und wenn man sich deswegen dann aber mit Leuten aus der Bubble getroffen hat, also mit anderen YouTubern, hat man zueinander gehört. Also es war irgendwie so ein selbstverständliches Gefühl, dass man sich zusammen unterstützt, zusammen Sachen macht, dass man sich sympathisch ist, weil man diese Sache, die ganz viele Leute komisch finden, irgendwie geteilt hat und das zusammen gut fand. Und heutzutage, glaube ich, gehen viele auch auf YouTube mit dem Wissen, man kann da Geld verdienen und mit der Absicht, ich möchte eine Karriere daraus machen. Was ja auch nicht negativ ist, das können Leute ja machen, aber es war damals halt so sehr romantisch, dass Leute einfach nur auch Spaßvideos gemacht haben und das nicht, man konnte damals, die aus meiner Generation, die Leute, die da angefangen haben, die wussten nicht, dass wir damit mal Geld verdienen. Wir haben einfach nur aus Spaß angefangen und das ist natürlich eine gute Basis gewesen, sich auch immer gegenseitig zu unterstützen, während heutzutage natürlich viele aus einem Business-Gedanken da reingehen. Und dann kann man sich trotzdem unterstützen, aber es ist einfach ein anderer Vibe.
Um nochmal kurz die Longboard-Tour abzuschließen, wie viele Tage wart ihr unterwegs?
Wir waren 40 Tage auf der Longboard-Tour, also 40 Tage ohne irgendwie mal mit dem Auto zu fahren oder so, sondern wirklich nur Longboard. Wir hatten ein paar Pausentage, weil es Stürze gab, Verletzungen gab. Ich wurde selbst einmal vom Auto überfahren. Da gab es aber keinen Pausentag, das war nicht so schlimm, Gott sei Dank.
War ein Video von.
Also es gibt ein Video. Es gibt ein Video, wie ich überfahren werde. Also ich habe die Kamera selber in der Hand und einen Apfel in der anderen Hand und ich fliege auf den Boden und das Auto fährt über mich rüber und ich habe den Apfel immer noch in der Hand und die Kamera immer noch in der Hand. Es ist alles auf YouTube. Eigentlich ein Wunder, dass das Video nicht gesperrt wurde, weil es sehr grafisch ist, aber das war auch ein Teil von der Longboard-Tour und Simon zum Beispiel, da gibt es die Zuschauer, wer das damals verfolgt hat, der weiß es auch heute noch, wie Simon ausgerutscht ist auf seinem Longboard, wenn irgendwas im Wald dann irgendwelche Tannenzapfen zum Beispiel lagen immer auf dem Boden, wenn wir am Wald entlang gefahren sind und dann ist Simon raufgefahren und bestimmt dreimal ist er auf genau diese Art und Weise gestürzt, weil dann stoppt das Longboard direkt und Simon fliegt nach vorne auf den Boden. Natürlich auch auf Video vieles drauf. Und dann auch musste man zum Arzt und mal Pause machen. Aber ansonsten sind wir jeden Tag gefahren und jeden Tag so zwischen, je nachdem auch wie die Strecke, ob die flach oder bergig war, so zwischen 40 bis 80 Kilometer. Von morgens bis abends haben es uns selber jeden Tag gefilmt und jeden Abend und morgen und nachts häufig auch geschnitten. Also jeder hatte seinen Laptop dabei. Wir hatten alle einen großen Wanderrucksack dabei, in dem unsere Klamotten waren und natürlich Laptop und Videoequipment. Und dann haben wir jeden Tag diese Videos geschnitten, haben die hochgeladen und jeden Tag sind uns Leute gefolgt. Also es war wie im Film Forrest Gump, als Forrest Gump durch die USA läuft und immer mehr Leute schließen sich ihm an. So war es bei uns auf dem Longboard. Wir sind da nicht nur zu viert gefahren, sondern jeden Tag waren neue Freunde, ja, also es waren also Zuschauer, Fans, die gekommen sind, mit denen wir uns dann teilweise angefreundet haben, aber Jonah Pischel zum Beispiel, der war einfach nur, kam als junger Fan dazu und ist dann aber irgendwie, immer mehr dabei gewesen. Und so hat man sich, so hatte man immer Gesellschaft und war natürlich ein sehr spannende Zeit. Manchmal auch stressig, wenn du morgens aufstehst und aus dem Hotel in irgendein Dorf rausgehst und eine Traube von 50 Kids erwartet dich vor der Tür. Aber war natürlich auch sehr cool, das so zu erleben.
Du hast eben über das Anderssein gesprochen, positiv verrückt zu sein. Mir ist in der Dokumentation ein Zitat hängen geblieben von Christoph Krachten auf dem Video in deinem Kanal, dass er gesagt hat, dass YouTube die Demokratisierung der Medien war damals. Kannst du das ein bisschen erklären?
Ja, natürlich. So hätte ich es nie selbst beschrieben, aber es ist natürlich in Retrospektive ein sehr richtiger Begriff dafür, den ich so unterschreiben würde. Du hast halt, auf einmal kann jeder ein Video machen und hochladen, während es davor immer Gatekeeper gab. Mhm. Davor hat immer ein Produzent im Fernsehen gesagt, du kommst vor die Kamera, du kommst nicht vor die Kamera. Und oder Dieter Bohlen zum Beispiel, was jetzt Musik angeht, sitzt dann bei DSDS und sagt, du kommst weiter, du kommst in Recall und du nicht. Mhm. Und so normale Leute, die irgendwie vor die Kamera kommen oder auch ein bisschen verrückte, positiv verrückte Leute, über die hat man sich eher lustig gemacht. Die waren dann, wenn die irgendwo mal zu sehen waren, kam Stefan Raab, hat einen Ausschnitt davon gemacht und Deutschland hat darüber gelacht. Und durch YouTube hat auf einmal jeder selbst die Chance gehabt, ein Video zu machen und sein eigenes Publikum zu finden. Und komplett egal, ob das Millionen Menschen total cringe finden und langweilig finden und nicht mögen. Aber es gibt vielleicht ein paar 10.000 oder vielleicht sogar Millionen Menschen, die genau das richtig gut finden und die man dann eben dank YouTube erreichen konnte. Und das mit kleinen Mitteln, mit relativ günstig Kamera, Computer hochladen und auf einmal bis ja unendlich Zuschauer im Endeffekt zu erreichen.
Wahnsinn, oder wo das jetzt mittlerweile steht. Also ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht, wenn du jetzt die Anfangszeiten von dir vergleichst mit dem, wo YouTube heute steht. Also in Deutschland gibt es monatlich 56 Millionen Logged-in-Users ab 16 Jahre, ne?
Und, nur in Deutschland 56 Millionen.
Genau. Und ich kann das gerne auch in den Shownotes nochmal verlinken und die Quelle dazu. 21 Millionen davon gucken YouTube auf dem Fernsehgerät, also auf dem Smart TV. Und es gibt mittlerweile 50.000 Kanäle mit 10.000 Subscribern, 9.000 Kanäle mit 100.000 Subscribern. Und zu denen gehörst du 700 Kanäle mit über 1 Million Subscribern. Ist doch crazy, oder? Das ist
Wahnsinn. 700 Kanäle mit 1 Million Abonnenten. Also mir kommt's ja, mir passiert es auch häufiger, dass ich einen Kanal irgendwie neu vorgeschlagen bekomme oder mich jemand darauf anspricht, hey, kennst du den, der hat 1 Million Abonnenten? Nee, keine Ahnung, noch nie gehört, weil es halt so viele kleine Nischen mittlerweile gibt, in denen Kanäle existieren, die alle eine treue Zuschauerschaft haben. Aber das eben auch passt auch zum Thema Demokratisierung der Medien. Nicht nur, dass Creator halt alle selber ihre Videos machen können, sondern auch als Zuschauer, dass man ein viel breiteres Feld hat an Content, den man sich anschauen kann, dass man nicht mehr darauf angewiesen ist, dass irgendwelche Programmmacher entscheiden, was geguckt wird, sondern der Zuschauer entscheidet, was geguckt wird. Der Zuschauer sagt, das ist interessant, das gucke ich, und dann wird es automatisch, wird dieser Content erfolgreicher. Also in meiner Jugend habe ich auch Gaming schon geliebt und da gab es im Fernsehen einmal die Woche vielleicht irgendwie so super spät abends so eine Sondersendung Giga oder sowas, was dann über Gaming war und sonst nie. Und wir haben dann eben einfach auf YouTube, haben wir selbst unser Gaming-Programm gemacht und die Generation nach mir oder so mit mir, die dann Gaming auch gerne schauen wollte, die musste nicht einmal die Woche warten auf Giga, sondern die hat jeden Tag hunderte Minecraft-Videos alleine im deutschsprachigen Minecraft-Raum gehabt. Die konnten jeden Tag unser Minecraft-Megaprojekt sehen. Die haben nicht mehr Simpsons im Fernsehen geguckt, sondern die haben dann eben Minecraft-Megaprojekt geguckt und die haben die Höhen und Tiefen mitbekommen, bis alles von der Atombombe weggesprengt wurde und die Kinder geweint haben und eine Mutter auf der Gamescom zu mir kam und gesagt hat, wegen dir hat mein Sohn 2 Wochen lang geheult.
Oh wei.
Also das ist, da sind viele, aus Spaß sind viele ernste Themen entstanden.
Das ist alles Erfahrung wahrscheinlich in deinem Leben gewesen, ne? Würdest du das anders machen im Nachhinein oder jetzt diese eine Sache?
Nee, ich glaube nicht. Ist alles, was ich gemacht habe, hat ja dazu geführt, ja, wo ich jetzt bin. Klar kann man immer im Nachhinein sagen, okay, manche Sachen sind vielleicht auch schlecht gealtert und würde man aus heutiger Sicht anders machen, aber ist auch, also wenn ich jetzt 30 bin und sagen würde, ja, mit 18, da hätte ich mal irgendeine Sache anders machen sollen. Ja, klar, jetzt hat man mehr Erfahrung, aber insgesamt bin ich schon extrem glücklich über all die Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und ich bin auch einfach sehr glücklich, an den richtigen Stellen zur richtigen Zeit gewesen zu sein, die richtigen Menschen kennengelernt zu haben. Also allein, dass meine Mutter umgezogen ist nochmal und dass wir dann ein schnelles Internet hatten, das war auch so ein Zufall. Ohne das wäre YouTube nicht passiert. Hätte ich jemanden wie Simon Unge nicht kennengelernt oder später kennengelernt erst, hätten wir nicht so gut harmoniert und so viel Spaß zusammen gehabt, wären auch unsere beiden Kanäle wahrscheinlich, hätten sich nicht so entwickelt. Dann wäre die Longboard Tour nie gewesen. Also
sicherlich, aber es ist auch viel bei dir, ne? Also dein Fleiß, was man ja auch in der Szene oder auch was auch in der Doku darüber kommt, ist ja beispiellos auch gewesen. Also du hast wirklich die Disziplin dann auch gehabt, jeden Tag das dann noch live zu kriegen, ne?
Ja, weil es mir Spaß gemacht hat. Das war meine absolute Leidenschaft, das war mein Leben also da gab es eigentlich nicht wirklich viel anderes außerhalb von YouTube, weil auch alle meine Freunde dann YouTube gemacht haben. Also alles, jeden Tag, 7 Tage die Woche war auf YouTube ausgerichtet. Also klar, ich habe nicht nur Glück gehabt, aber ich brauchte das Glück, ich brauchte diese ganzen guten Zufälle, um die auch nutzen zu können. Ich glaube, ich habe das dann alles sehr, sehr gut genutzt, aber Glück gebraucht habe ich schon.
Wenn du jetzt nochmal den von oben drauf schaust auf den Felix von früher, wo er mal vor 10 Jahren war, vor 5 Jahren und wo er jetzt so steht. Machst du das manchmal? Also denkst du darüber nach? Ist das für dich so wichtig, mal innezuhalten?
Mal innezuhalten? Ich glaube schon, ich habe in den letzten Jahren habe ich halt sehr meine Prioritäten gewandelt, weg von nur YouTube, weil das war bestimmt bis zu Corona hin, nicht mehr ganz so krass wie am Anfang, aber schon bis Corona war es YouTube mein 100% Nummer 1 Fokus und alles andere kam ein bisschen hinten dran. Und dann wurde man zwangsweise ein bisschen rausgeholt, weil man gar nicht mehr so produzieren konnte auch. Zu dem Zeitpunkt hatte ich dann ein großes Team und mit Kameraleuten, Cuttern, eigene Merch, eigene Firma. Als Geschäftsführer hat man auf einmal ganz viele neue Themen gehabt. Und dann kam der Reset mit Corona, dass ich auch wieder alleine zu Hause war und Lockdown. Und ich dachte, okay, ich mache dann mal wieder einfach Videos wie früher. Einfach alleine mit meiner Kamera zu Hause. Und das hat mir dann auch richtig Spaß gemacht, wieder so zurückzu gehen in dieses, so wie ich eigentlich angefangen habe und eben nicht mehr höher, schneller, weiter, immer ein Riesenteam und die Firma muss noch größer werden und noch mehr Aufrufe und noch mehr Werbekooperation und, sondern nee, ein bisschen einen Gang zurückschalten und das war, hat dann so ein bisschen eine neue Ära für mich eingeleitet, wie ich selber auf mein Leben blicke und was mir wirklich wichtig ist. Deswegen heutzutage habe ich einen sehr viel größeren Fokus auf Work-Life-Balance, auf was macht mich privat persönlich glücklich und
was ist denn das?
Was mich persönlich glücklich macht, ich bin immer am glücklichsten, wenn die Menschen, die mir wichtig sind, die um mich herum sind, wenn ich sehe, dass die glücklich sind, wenn man zusammen schöne Dinge erlebt, so und alle happy sind, dann bin ich glücklich. Und das ist darauf lege ich so einen ganz großen Fokus, dass das Glück, was ich auch habe, zum Beispiel jetzt lebe ich mittlerweile auf Mallorca, ist auch so eine Spätfolge von den ganzen Corona-Pandemie und Themen mit, wo ich dann dachte, ich mache es mal alles mal wieder ein bisschen anders, ich überdenke mal mein ganzes Leben und dann habe ich eben auch aufgehört, mit dem Team zusammenzuarbeiten, habe das nicht von jetzt auf gleich, aber so nach und nach alles runtergefahren und dann irgendwann so und jetzt cut, jetzt gar nichts mehr. Ich ziehe aus, ich wandere, oder erstmal war der Punkt, ich möchte kein Team mehr haben und dann war ich frei. Ich war dann frei aus diesem goldenen Käfig, weil mit meinem Team hätte ich ja nicht irgendwo einfach umziehen können und es hat alles super funktioniert mit den Videos, die wir hatten. Es lief jedes Jahr praktisch besser und dann war ich auf einmal wieder, ich bin ganz alleine, ich kann jetzt machen, was ich will. Ich mache aber auch viel weniger Videos, weil ich schneide auch alleine und dementsprechend so viel schafft man gar nicht. Aber dafür kann ich alles frei entscheiden, auch meinen Wohnort. Und ich bin in Köln gewesen, seit dem Abi bin ich danach nach Köln gezogen und dann bis 2021 nur in Köln gewesen, also auch für 8 Jahre. Und dann war, okay, jetzt bin ich frei, jetzt könnte ich mal machen, was ich will, ich könnte mal woanders hinziehen. Habe auch mit meiner damaligen Freundin überlegt, so in ihre Ecke, wo sie herkommt oder worauf hätte sie Lust. Wir haben uns alles mal so ein bisschen überlegt und Wohnungen angeschaut. Und dann war aber irgendwann der Punkt, ey, wenn wir jetzt eigentlich ganz frei entscheiden können, wo wir hingehen, dann können wir auch noch mal ein bisschen größer denken außerhalb von Deutschland. Und so kam ich dann darauf, ey, das Leben am Meer, das ist eigentlich schon immer ein Traum von mir gewesen. Und so kam dann nach und nach die engere Wahl auf Mallorca und erstmal mit Ausprobieren, mit Mieten, mittlerweile mit einem eigenen Haus. Und das ist ein ganz großer Lebensqualitätspunkt für mich auch. Einfach so viel es geht, die Sonne spüren zu können, rausgehen zu können. Ich wohne hier so am Berg, man hat so die Weitsicht und das ist alles so.
Radfahren machst du auch.
Genau, Radfahren ist hier ein Traum. Und sich selber, also ich kann sich jeden Tag entscheiden, was ich mache. Ich habe auch meine Verpflichtungen mit Videos und Drehs und Werbepartnern. Aber ich kann sehr frei entscheiden, wie möchte ich meinen Tag gestalten. Und das ist für mich so ein großer, das ist der größte Luxus, den ich habe in meinem Leben. Plus das zu teilen, also das mit Familie, mit Freunden zu teilen, dieses Glück, was man hat, das macht mich dann am allerhappiesten.
Das ist sehr schön zu hören. Das wird aber auch nicht ein Schritt von heute auf morgen gewesen sein, habe ich ja eben auch rausgehört. Das ist eine Entwicklung. Die macht man natürlich auch, je älter man wird und reflektierter man wird. Wenn man jetzt die Entwicklung deines Kanales anschaut, da hast du ja auch viele Entwicklungen gemacht, würde ich so sagen. Ne? Also trag uns mal dadurch. Wie hast du da deinen Weg gefunden? Du hast auch, kann man semi-professionelle Racing-Karriere sagen? Du bist Rennfahrer gewesen oder hast immer noch eine Leidenschaft fürs Rennen? Also hast darüber mal viel Content gemacht. Also erzähl mal ganz kurz deine Channel-Strategie.
Ja. Also der einzige gemeinsame Nenner bei meinem Content von damals bis heute ist eigentlich, ich habe immer Videos über die Themen gemacht, die mir Spaß machen, wofür ich eine Leidenschaft habe, wofür ich brenne und wo ich diese Leidenschaft, diese Emotion dann auch transportieren kann. Damals in Minecraft irgendwie eine große TNT-Bombe bauen und Spaß haben mit anderen Leuten und dann irgendwann auf Reisen gehen war dann ein Thema, zum Beispiel auf dem Longboard, aber auch mit dem Auto durch die USA zu fahren, Roadtrip, all diese diese Sachen, die dann auch gerade als Anfang 20-Jähriger dann damals so unvorstellbar waren. Wir hatten dann ein Chevrolet Camaro gemietet damals in den USA, und zwar einen roten. Und Izzy, ein anderer YouTuber, mit dem ich auch zusammen studiert habe damals, der hat einen gelben Camaro gehabt. Oder er hat einen roten und ich hatte einen gelben, irgendwie so. Auf jeden Fall mit zwei gelbe und rote Sportwagen Cabrio und fahren dann durch Kalifornien durch. Das war auch so ein absoluter Kindheitstraum, den man da hat man einfach den Traum von vielen wahrscheinlich in dem Alter gelebt, und wir konnten das aber nicht nur für uns leben, sondern haben daraus jeden Tag ein Video gemacht und das hochgeladen, und andere konnten sozusagen an diesem Traum teilhaben durch uns. Und selbst wenn die das vielleicht mit 15 geguckt haben, als sie dann 10 Jahre später selber ein bisschen älter waren und ihr erstes Geld verdient haben und selber eine Kalifornienreise gemacht haben, haben sie genau das dann auch gemacht. Und das war durch unsere Videos, haben sie das so richtig visualisiert bekommen. Also ich glaube, Roadtrip durch die USA haben viele als Traumurlaub so ein bisschen im Kopf, aber das auch so visualisiert zu bekommen, dass junge Leute das einfach machen oder durchfahren, das habe ich immer wieder auch von Zuschauern gehört, die mir dann geschrieben haben, dass sie jetzt diese Reise gemacht haben und so viele Sachen, die sie damals bei uns gesehen haben, auch nachgefahren haben. So, und das war eben auch einfach Leidenschaft fürs Thema Auto und Roadtrip, und so kam ich dann auch irgendwann Richtung Motorsport, weil Autos haben mich als kleines Kind schon fasziniert. Als ich 2 Jahre alt war, hatte ich ganz viele Modellautos und habe immer mit denen Stau gespielt. Als ich 10 Jahre alt war, konnte ich dir jedes Auto auf der Straße, wenn ich es nur aus der Ferne gesehen habe, von hinten konnte ich dir Marke und Namen nennen, egal ob es irgendeine mini koreanische Marke war. Also das war, ich habe Autozeitschriften verschlungen, also mit in dem Alter. Das war ein sehr wichtiges Thema für mich in meiner Kindheit.
Welches war deine Lieblingszeitschrift?
Automotor und Sport, ja. Aber ich habe alle gelesen, also die war schnell durch. Das heißt, dann auch eine Autozeitung gab es, also auch ein Magazin, Autozeitung, dann Autobild natürlich. Alles, was es da so an der Tankstelle gab eigentlich, habe ich gelesen.
Einmal alles bitte.
Und genau, immer man durfte sich irgendwie auf Reisen oder so, dann, also meine Eltern haben sich getrennt, als ich 6 war, und deswegen hatte ich dann alle paar Wochenenden, wenn ich zu meinem Vater gefahren bin, durfte ich mir dann für die Reise eine Zeitschrift aussuchen, was auch ein bisschen weiter weg war, und so für die Fahrt durfte man eine Zeitschrift dann sich aussuchen an der Tankstelle und dann immer eine Autozeitschrift genommen. Meine Geschwister irgendwann Sportzeitschriften zum Beispiel und ich dann immer Autozeitschriften. Also Autos war immer ein großes Thema, und Formel 1 auch schon geguckt, schon als Kind. Ja, und dann dachte ich, okay,
mit YouTube. Wen fandst du, Entschuldigung, Formel 1 am besten, tollsten?
Michael Schumacher war halt als Kind mein Held, und später dann Sebastian Vettel. Das waren auf jeden Fall für mich die beiden Top-Fahrer.
Cool.
Ja,
sorry, ich habe dich unterbrochen. Okay, Autozeitschriften. Also Themen, die dich interessieren.
Und es wurde immer mehr möglich auf einmal. Also sowas wie der USA-Roadtrip war ja schon Wahnsinn, dass man das über YouTube finanzieren konnte, dass man dann so eine USA-Reise mit dem Auto machen konnte. Und gefühlt jeden Monat, jedes Jahr sind mehr Dinge möglich geworden. Und dann habe ich auf einmal, habe ich von Porsche einen gelben Porsche für eine Woche ausgeliehen bekommen, einen 911 GT3, also ein absolutes Traumauto. Und dann bin ich mit dem gefahren und bin nach 300 auf der Autobahn gefahren und so. Und war total so Wahnsinn, dass ich das hier machen darf, und durfte ein Rennen besuchen und habe da ein Rennen besucht. In Oschersleben, den Porsche Carrera Cup damals, hab da zugeschaut, aber hab noch nicht so richtig selber gedacht, dass ich da selber fahren würde, aber es waren auch so ein bisschen mal Motorsport-Erfahrungen abseits von im Fernsehen Formel 1 gucken. Ich habe damals auch mit Coke TV den damals ersten großen branded Channel auf YouTube eigentlich gemacht in Europa, und haben da, Coca-Cola einen eigenen YouTube-Kanal gehabt, und ich war der Host für ein paar Jahre. Und da haben wir dann immer Coke TV Moments gemacht. Das heißt, jedes Mal einen neuen Zuschauer meistens überrascht oder Zuschauerin mit einem besonderen Moment, den die sich gewünscht haben. Und da haben wir viele verrückte Sachen gemacht. Haben Iglus gebaut auf der Zugspitze im Eis, im totalen Eissturm. Aber eben auch mal Motorsport. Dann waren wir nämlich Kartfahren zusammen, und da in dem Kontext habe ich dann auch Rennfahrer kennengelernt und Leute, die Motorsport tätig sind, die mir dann eine Taxifahrt auf der Nordschleife gegeben haben. Und dann bin ich auf der Nordschleife mal gefahren und war noch mehr angefixt vom ganzen Rennthema. Und irgendwie so kam ich dann dazu. Und es ist auch so lustig, weil es gibt auch von all diesen Sachen Videos. Es gibt diese Videos, wie ich keine Ahnung habe, mit wem ich eigentlich gerade hier sitze im Rennwagen und über die Nordschleife fahre, aber irgendwie finde ich es cool.
Ich glaube, es sind 4000 Videos auf deinem Kanal. Ne?
Ja.
Also, das heißt, das ist ja dein Lebensarchiv, ne?
Ja, ich kann jetzt immer noch zurückschauen, was ich so gemacht habe. Ist natürlich nicht alles drin, also auch wenn die Zahl riesig ist an Videos, trotzdem ist es natürlich nur ein Mini-Bruchteil.
Also wenn du mal Kinder haben wirst, wirst du sagen, schau hier.
Ja, genau.
Schau dir an,
lass mich in Ruhe. Ich will nichts erzählen, guck doch einfach meine Videos. Naja, aber das ist wirklich krass zu sehen, wie viel Erinnerungen, auch so Key-Erinnerungen, weil es jetzt nicht nur irgendeine Show ist, die ich dann gedreht habe, die online ist, sondern es sind ja wirklich meine Key-Erinnerungen, die ich erlebt habe, die dann online sind. Und das ist auch sehr schön, das so jetzt noch heute noch sehen zu können und auch dann zu sehen, wie sich Sachen entwickelt haben. Auch, dass ich nach Mallorca ziehe, habe ich damals im Podcast zum ersten Mal erzählt. Ich hatte einen Podcast mit Herr Bergmann zusammen, anderer YouTuber. Und da haben wir auch so ein bisschen darüber geschnackt, dass ich überlege, nach Frankfurt zu ziehen oder aber vielleicht gerade ist so die Idee, auch in die Sonne nach Mallorca oder so. Und Herr Bergmann sagt dann, hey, du musst Mallorca machen, unbedingt. Und das war auch so ein Punkt, wo dir halt ein guter Freund sagt, du musst Mallorca, wenn du gerade überlegst, du musst Mallorca machen, der mich natürlich dann auch weiter in die Richtung getrieben hat, das wirklich mit Mallorca hier zu machen. Und das hat ja mein Leben total verändert. Und dass auch so ein Moment noch verfügbar ist, praktisch noch aufrufbar, ist auch eine coole Sache, wie ich finde. Aber um zurück zum Motorsport zu kommen, so wurde ich irgendwie nach und nach daran geführt. Und dann dachte ich, hey, es wäre cool, selbst jetzt auch mehr Autovideos zu machen. Und dann möchte ich auch ein guter Autofahrer sein. Wie werde ich ein guter Autofahrer? Ich muss trainieren. Und trainieren tut man nicht im Straßenverkehr, sondern auf der Rennstrecke. Und habe dann so ein bisschen recherchiert und dann eine Einsteiger-Rennserie gefunden, die so ein ganzes Programm hat, die einen praktisch ranführt an das Rennfahren. Und dazu gehörte dann natürlich erstmal ein Rennfahrertraining. Man muss seine Lizenz dafür machen.
War das GT Masters?
Das war die KTM Crossbow Rookie Challenge.
Ah, okay.
Also das war wirklich komplett Amateur, einfach für Leute, die sich für Motorsport interessieren und das nötige Kleingeld haben. Das hat über 30.000 Euro damals gekostet, was für Motorsport günstig ist, aber was natürlich eine Riesenstange Geld ist. Aber die dachte ich, das ist halt auch wieder so ein Punkt gewesen, über YouTube konnte man es auf einmal finanzieren, so ein Projekt. Und vor allem habe ich es dann als Projekt aufgebaut, und zwar von Null auf Rennfahrer. Das war so der Projekttitel. Ich nehme meine Zuschauer mit für etwas, was mich begeistert. Die mögen vielleicht gar keinen Motorsport. Die haben mich abonniert wegen Minecraft oder dann der Longboard-Tour. Vielleicht noch wegen USA Roadtrips. Aber auf einmal kommt hier Motorsport, was ja ein Nischenthema ist. Und habe dadurch, dass ich aber sie alle von Anfang an mitgenommen habe und auf diese emotionale Ebene, weil die Leute haben, die Zuschauer haben gespürt, dass ich das richtig feiere, dass ich da total drin aufgehe, dass es ein Kindheitstraum für mich ist, dass es super viel Spaß macht und dass dann natürlich viele menschliche Stories dann auch da drin dann sind, weil nicht alles funktioniert.
Es hören ja auch viele Creator on the Rise dazu, also Creator an der Anfangszeit der Karriere. Also du hast das alles auf deinem Hauptkanal gemacht. Ne? Du hast auch noch einen Gaming-Kanal, aber der Hauptkanal, der hat dann wirklich diese verschiedenen Shifts gehabt. Ne?
Mitgenommen, ja.
Auch dann zum Racing. Also das hast du alles auf einem Kanal gemacht. Ne? Also weil ja viele sich immer fragen, muss ich mehrere Kanäle haben?
Ja. Also ich bin auch kein Experte drin, ob man heutzutage mehrere Kanäle machen sollte oder nicht. Ich glaube, durch den Algorithmus finden die Videos dann die richtigen Leute heutzutage. Das ist natürlich wichtig, sich ein bisschen darüber Gedanken zu machen, aber ist eigentlich zweitrangig. Das Wichtigste ist immer, den richtigen Content allgemein zu machen. Und auf meinem Hauptkanal, das ist der Kanal, mit dem ich mit Minecraft angefangen habe, aber 2016, noch bevor ich mit Motorsport angefangen habe, aber schon zu Zeiten, wo ich die Longboard-Tour gemacht habe, Roadtrips, immer mehr Vlogs aus dem echten Leben, Nordtrip, also viele große Projekte. Da wurde es dann irgendwann so, dass ich mir dachte, diese Minecraft-Videos, die passen nicht mehr so zusammen zu meinen ganzen Videos aus dem echten Leben, weil es auch ein bisschen jüngere Zielgruppe ist, ein bisschen abgedrehter noch. Das bin beides ich, aber ich kann verstehen, dass manche Leute sehr gerne meine Vlogs gucken, aber sich bei meinen Gaming-Videos denken, oh nein, darauf habe ich keine Lust. Und deswegen kam dann da 2016 der Gedanke, ich teile meine Kanäle auf und dann habe ich einen neuen Kanal aufgemacht und den alles, was Gaming war, ab von dort an nur noch auf dem zweiten Kanal gemacht.
Wie viele Abos, Subscriber haben beide Kanäle?
Der Gaming-Kanal hat 750.000 sowas um den Dreh und der Hauptkanal hat 3,2 Millionen Abonnenten. Ja.
Wenn du jetzt, du hast eben ein bisschen auch Geld erwähnt, natürlich hat das alles wirtschaftlich auch funktioniert für dich, sowohl als Unternehmer als auch eben reiner Kanalinhaber. YouTube stand, soweit ich das beobachtet habe, immer im Zentrum deines Schaffens, ne? Deines Content-Creation-Plans.
Ja, heute noch. Also ich sehe mich immer noch eher als YouTuber und nicht als Influencer. Mhm. Also natürlich ist dieser Begriff dann irgendwann populär geworden und man würde mich so einteilen, also selbst das Finanzamt sagt dann, ich bin Influencer, so, aber für mich als Selbstverständnis bin ich immer ein YouTuber, weil ich mag es, Longform-Content, wie man heute sagt, zu machen. Ich mag es, längere Videos, in denen ich Geschichten erzähle, in denen Menschen dranbleiben. Ich mache Content, für den sich Menschen aktiv entscheiden. Das ist für mich der Unterschied zu Shortform. Also klar, gibt auf YouTube auch Shorts mittlerweile, aber für mich ist dieser Short-Content, wie auf den Shorts oder auch Instagram und TikTok, ist etwas, wo Leute, die swipen durch ihren Feed durch und bekommen natürlich vom Algorithmus nach ihren Interessen, aber an sich nicht aktiv ausgewählt ihren Content, sondern passiv bekommen sie immer wieder neuen Content serviert. Während sie auf YouTube zwar auch passiv Thumbnails und Titel als Vorschläge bekommen vom Algorithmus, die sie interessieren könnten, aber wenn sie darauf klicken, dann ist es ein sehr aktiver Prozess, dass man sich sagt, ey, das Video, der Titel, das Thumbnail klingt interessant, vielleicht kenne ich sogar schon den Creator hinter diesem Video und ich vertraue dem Creator, habe ich schon viele coole Videos gesehen, ich klicke hier drauf. Und das ist vielleicht, wie in meinem Fall, ein 20 Minuten, manchmal 30 Minuten oder noch länger Video und ich gucke jetzt, ich nehme mir jetzt 20 Minuten meines Tages, vielleicht 20 Minuten von meiner Zeit, ich habe mir gerade was zu essen gemacht, ich möchte jetzt was Cooles gucken, die nehmen sich 20 Minuten Zeit, um mein Video zu gucken. Das hat für mich so einen großen Wert, weil sie nicht eben zufällig durch mein Video durchswipen. Und das ist ja das, was mir Spaß macht, dass Leute dann wirklich meine Videos gucken, mir auch Kommentare dann zu den Videos schreiben, viel tiefer drin reingehen. Während die ganzen Short-Formate, da hat man halt viel mehr Zuschauer, die man erreichen kann, viel schneller, viel leichter, weil sie halt vielleicht nur 5 oder 10 Sekunden zufällig reingeguckt haben. Aber die Wertigkeit ist halt viel größer bei Longform und das. Ja, deswegen macht mir YouTube mehr Spaß und ist für mich auch ein bisschen anderes Skillset, was man für Longform braucht als für Shortform. Gibt bestimmt viele Creator, die auch beides ganz gut können, aber an sich gibt es eher Leute, die Shortform gut können oder Longform gut können.
Wenn du jetzt, wie gesagt, wir feiern ja 20 Jahre dieses Jahr, uns ein Zeugnis geben müsstest, was würdest du denn da machen? Vergeben?
Ein Zeugnis? Also erstmal ist YouTube für mich natürlich der größte Unterschied von YouTube zu den anderen Plattformen aus Creator-Sicht, aus der Sicht von jemandem, der dort Content erstellt und sogar davon lebt, dass das überhaupt möglich ist. Das ist für mich auch so ein ganz großer Aspekt von der Demokratisierung der Medien, von der Christoph Krachten gesprochen hat. Es ist ja nicht nur, dass man ein Video hochladen kann, sondern dass man, wenn es erfolgreich ist, sogar dafür bezahlt wird. Und da ist YouTube die einzige Plattform im ganzen Internet, zumindest in der Größe, die so relevant und so einfach Creator bezahlt für das, was kommt. Also YouTube teilt ja 55% der Werbeeinnahmen direkt mit dem Creator und mit relativ niedrigen Hürden, wie man sich anmelden kann. Also schon mit relativ wenig Views bekommt man das. Und das ist für mich wenn das nicht so gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht auch meine Minecraft-Videos gemacht, aber irgendwann im Studium hätte ich dann natürlich auch vielleicht mich mehr auf mein Studium konzentriert und mein ganzes Leben wäre anders verlaufen. Aber der Grund dafür, dass ich mein Studium nicht fertig gemacht habe, sondern ein Urlaubssemester, dann irgendwann noch ein Urlaubssemester und dann meinte meine Uni, sorry, du kannst nicht noch ein Urlaubssemester machen, du musst dich jetzt entscheiden, dann habe ich aufgehört. Und habe mich auf YouTube konzentriert und das ging nur wegen diesem Split, dass YouTube eben die Einnahmen teilt und das alles dieses. Ich meine, die Plattform ist es nicht für mich als Creator, ich bin nicht auf der Plattform wegen Geld, aber weil finanziell es ermöglicht wird, dass man sich darauf konzentrieren kann, nur das zu machen, das ermöglicht all die Kultur, die auf YouTube entstanden ist. Die ist nur möglich, weil Leute das machen können und davon leben können, weil es keine brotlose Kunst ist, Videos auf YouTube zu machen, sondern wenn es gut ist und Leute interessiert, dann kann man davon leben. Und das hat so viel Kultur erschaffen, so viele Karrieren ermöglicht und auch für alle Zuschauer überhaupt ermöglicht, dass sie eben nicht einmal in der Woche Giga im Fernsehen gucken können für Gaming, sondern jeden Tag so viel sie wollen.
Da kann ich ja gar nichts mehr hinzufügen. Ich kann allerdings in die Shownotes mal die Hürde, die du angesprochen hast, für das Monetarisierungsprogramm nochmal reinpacken. Wie sind denn deine Einkünfte heutzutage? Also wie bauen die sich auf? Ist auch mal etwas, was junge Creator interessiert. Wir haben ja bis zu 10 Einnahmemöglichkeiten auf YouTube.
Ja, also für die meisten Jahre meiner YouTube-Laufbahn waren YouTube AdSense-Einnahmen das mit Abstand größte an Einnahmen. Insbesondere auch, weil ich Gaming-Videos gemacht habe und man natürlich viele Gaming-Videos machen kann, die auch lang sind und da jetzt aber nicht so gut Werbepartner extern zu integrieren sind. Das war immer eigentlich mein Hauptding und hat sich erst in den gut, jetzt sind es wahrscheinlich auch schon 8 Jahre oder so, da hat sich's verändert. Aber die erste Hälfte von meiner YouTube, meiner YouTube-Zeit war YouTube AdSense. Mittlerweile ist es in erster Linie Werbekooperation. Früher gab es auch noch Merch, das gibt's alles nicht mehr, das war auch noch dann ein Punkt. Aber heutzutage ist für mich der mit Abstand größte Punkt Werbekooperation. Und da bin ich aber, glaube ich, auch in einer sehr glücklichen, besonderen Lage, dass ich eben diese langen Videos mache und diesen Original-Content, weil ich eben nicht nur ein Reaction mache auf irgendein Video, sondern Content mache, wo die Werbekunden sich sehr gerne selber drin sehen, wo sie selbst sehr gerne stattfinden, weil sie wissen, da ist ein Zuschauer, der hat sich jetzt entschieden, Felix von der Laden 20 Minuten zu gucken und in der Mitte kommen 60 Sekunden Unterbrechung und da ist, ist dann halt der integrierte Werbepartner von mir und das ist ja, das ist mein Hauptpunkt, wie ich heutzutage Geld verdiene, plus externe Kooperation, sprich, wenn ich auf deren Kanälen was mache, irgendwo extern als Host auftrete, solche Dinge kommen auch noch dazu. Und natürlich aber weiterhin stetige Einnahme sind die YouTube-Einnahmen direkt von YouTube, also die Werbung, die AdSense-Einnahmen oder YouTube-Premium-Nutzer, was von denen kommt, das alles geht, ja, geht auch mit rein.
Also insofern, ich habe mir jetzt auf dem Hinweg hier die Frage überlegt, wie viel Cent von einem Euro, den du verdienst, geht auf YouTube zurück? Denn die Werbekollaborationen sind ja auch irgendwie mit YouTube dann verbunden, ja, ne?
Also klar, wenn du es im Endeffekt eigentlich alles, weil ohne YouTube wäre ich nicht an dem Punkt, wo ich bin. Also auch wenn ich jetzt, sage ich mal, auf Instagram eine Kooperation mache, ohne YouTube würde das alles... Vielleicht irgendwie wäre mein Leben anders verlaufen und dann wäre ich ja nur, würde ich Instagram-Videos mehr machen vielleicht, aber an sich jetzt Stand heute einfach so, wie mein Leben gelaufen ist, ohne YouTube würde nichts von all dem existieren, ohne meine Zuschauer, die damals angefangen haben, ohne den Typen, der damals gesagt hat, hey, mach doch ein Let's Play, ohne den wäre das alles nicht passiert, aber wenn man jetzt so genau drauf gucken will, würde ich sagen, ist wahrscheinlich... 70-80% immer noch auf YouTube in gewisser Weise sehr direkt verbunden sind meine Einnahmen heute noch mit YouTube. Und da kann man aber auch sagen, würde ich jetzt eher als Rat, wenn man jetzt hier auch junge oder aufstrebende Creator zuhören, die wissen wollen, wie sie ihr Business aufstellen, es ist immer gut, sich zu diversifizieren und verschiedene Einnahmequellen zu haben. Wir alle wissen auch nicht, wie in den nächsten 10 Jahren es sich entwickelt. Also auch TikTok hat keiner kommen sehen. Vielleicht kommt noch mal eine neue Plattform, die auch irgendwie relevant ist. Es ist gut an sich, sich diversifiziert aufzustellen, sich nicht auf eine Einnahmequelle zu verlassen. Aber für mich war es auch so, dass ich dachte, früher, ich kann nicht nur YouTuber sein. Ich bin doch auch hier, ich habe mein Abi, ich habe jetzt hier studiert, okay, ich habe Urlaubssemester und dann irgendwann abgebrochen, aber an sich, ich bin doch nicht nur jemand, der vor der Kamera rumhampelt oder in Minecraft seine Freunde zusammenschreit. Ich kann doch mehr. War so ein bisschen mein Selbstverständnis, dass ich dann auch mehr machen muss. Und ich kann das nicht einfach nur das hier machen. Also Firma gegründet, GmbH, Mitarbeiter eingestellt. Ich habe Management gemacht für andere. Ich habe Merch gemacht, selber produziert. Bin in die Ort, bin nach Indien gereist, habe die Baumwolle auf dem Feld mitgepflückt, wo das alles herkam. Ich habe alles versucht, groß zu machen und zu erleben und mitzugestalten. Und habe dann dadurch natürlich auch diversifiziert weiter meine Einnahmequellen, bin sozusagen weg von nur YouTube, habe mehr andere Sachen gemacht, aber ich habe auch gemerkt, das macht mir nicht so viel Spaß wie YouTube-Videos und dadurch geht auch mein Fokus auf YouTube-Videos verloren. Und der Fokus ist, finde ich, auch nicht zu unterschätzen, wie wichtig es ist, sich, wenn man eine Sache richtig gut machen will, dann muss man sich darauf fokussieren. Und deswegen heute keine Mitarbeiter mehr, keine Firma mehr, also zumindest keine mit Angestellten. Ich habe alle Prozesse, die es gibt, so simpel wieder gemacht, dass ich ganz alleine meine Videos aufnehme und schneide. Und wenn YouTube von heute auf morgen weg wäre, dann wären auch fast alle meine Einnahmequellen von heute auf morgen weg. Ist aber für mich natürlich, dadurch, dass ich das so lange mache, bin ich nicht mehr darauf angewiesen, dass das Geld reinkommt. Aber selbst wenn ich darauf angewiesen wäre, glaube ich, würde ich schnell genug mit den Skills, die ich habe für YouTube, dann wieder was Neues finden. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ich sagen möchte ist, ich glaube, es ist manchmal auch in Ordnung, sich auf etwas vielleicht Riskanteres wie YouTube zu fokussieren, nicht ganz viele Einnahmequellen zu haben, sondern zu sagen, hey, ich riskiere das jetzt, ich möchte all in gehen, weil wenn man all in geht, hat man immer einen Vorteil gegenüber anderen. Es wird immer Menschen geben, die das Gleiche machen wollen wie du, so wie auch ich auf YouTube angefangen habe und ein großer Teil von meinem Erfolg zum einen durch Glück kommt, richtige Zeit, richtiger Ort, aber eben auch dadurch, dass ich immer durchgezogen habe. Ich habe mehr gemacht als andere. Ich habe immer jede Chance, die irgendwie gekommen ist, ergriffen. Und das kann man heutzutage auch noch. Ist auch egal, ob YouTube oder ein komplett anderer Beruf. Wenn man reingeht und etwas mehr macht als die meisten anderen, dann hat man automatisch einen Vorteil und kommt weiter. Und im Falle von YouTube ist es vielleicht so, dass man sich dann auch, es ist okay, sich nur auf YouTube zu konzentrieren. Man muss nicht alles irgendwo mitmachen und 1000 Einnahmequellen aufbauen. Auf eine Sache, in der man gut ist, darauf konzentrieren und das voll durchziehen.
Habe ich das jetzt eben richtig verstanden, dass du finanziell ausgesorgt hast? Du arbeitest
ja bei YouTube. Also
wenn
kannst
die Frage
dir
zu persönlich ist, streichen wir die.
Nein, das ist, das habe ich auch schon vor Jahren schon mal schon online gesagt. Also ich glaube, viele YouTuber aus meiner Generation, die angefangen haben, die das, also so viele gibt es da vielleicht gar nicht, aber die so einen ähnlichen Werdegang vielleicht wie ich gemacht haben, wenn da so viele, wenn ich jetzt seit 14 Jahren YouTube-Videos mache, da verdient man natürlich ordentliches Geld. Dementsprechend bin ich jetzt nicht mehr auf darauf angewiesen, neues Geld zu verdienen, um irgendwie mein Leben zu finanzieren. Aber mir macht das halt Spaß. Ich kann mir keinen anderen Job vorstellen, der mir mehr Spaß machen würde, als Videos zu machen. Aber das hat für mich halt eben auch den Vorteil, dass ich sagen kann, hey, ich muss nicht höher, schneller, weiter, mehr Geld verdienen. Ich brauche keine Firma mehr. Alles weg. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt dadurch jetzt mehr oder weniger verdiene, weil ich habe zum einen auch keine Ausgaben mehr. Ich habe keine Menschen, die ich bezahlen muss, bis auf meinen Manager. Ansonsten bin ich nur ich. Das ist natürlich auch wirtschaftlich gesehen nicht schlecht. Dafür ein bisschen weniger Videos, die ich einfach zeitlich schaffe. Aber ich habe mein Traumleben. Ich setze mich am Computer, schneide meine Videos ich habe schon ein bisschen Deadlines wegen meinen Werbepartnern manchmal, wann die so ein Video online haben möchten, aber an sich, ich suche mir aus, wann ich arbeite an meinen Videos, und wenn das die ganze Nacht durch ist, weil ich daran Spaß habe, dann mache ich das so, aber wenn dann die Sonne scheint und ich vielleicht hier Besuch habe und ich denke, wir wollen jetzt irgendwie Fahrrad fahren oder wollen in den Pool oder an den Strand, dann mache ich genau das, und das ist ein ganz großer Luxus, den ich mir so erarbeitet habe, aber komplett keine YouTube-Videos mehr machen, also das sehe ich nicht. Das werde ich so lange weitermachen, wie ich Spaß dran habe und es Leute gibt, die das gerne sehen.
Du wirkst unheimlich reflektiert jetzt schon mit schon 30 Jahren. Du hast natürlich echt viel erlebt als Unternehmer, als YouTube-Creator, früh von zu Hause weg. Machst du das immer alles alleine? Bist du Autodidakt oder hast du Coaches, Familie, Freunde, die mit dir Sparring machen?
Also ich glaube, alles alleine wäre jetzt der falsche Begriff. Man ist niemals, schafft man Sachen alleine als Mensch. Man ist immer, oder ganz wenige vielleicht, aber es gibt ja gute Zitate auch von Arnold Schwarzenegger zum Beispiel, der immer als Selfmade-Man betitelt wurde und es ganz klar sagt, ich bin nicht Selfmade, niemand ist Selfmade, weil du immer die Summe bist von all den Interaktionen, von all den Menschen, mit denen du zusammen etwas machst. Ohne die würdest du niemals dahin kommen, wo du bist. Und das ist bei mir auch so. Ich habe zwar das meiste alleine irgendwie gemacht, also ich habe keinen Coach gehabt, keinen Mentor gehabt, nicht irgendwas. Ich habe auch in der Uni eigentlich nichts wirklich Relevantes für diesen Job hier am Ende gelernt, aber und in der Schule glaube ich sowieso nicht. Aber alleine, dass ich in meiner Familie aufgewachsen bin und glücklich war und wusste, dass ich kann sein, wie ich möchte, ich kann YouTube-Videos machen. Allein das ist ja schon ein großer Punkt gewesen. Und dass ich dann so viele Leute auf YouTube kennengelernt habe zur richtigen Zeit, die haben mich auch geprägt, dahin gebracht. Man hat sich immer mit YouTubern ausgetauscht. Also es gab damals Simon Unge zum Beispiel oder auch Izzy Revi. Das sind Leute, mit denen ich mich viel ausgetauscht habe. Und da habe ich dann, kriegt man auch das zusätzlich, man hat das nötige Selbstbewusstsein, bekommt man natürlich, als junger Mensch hat man nicht so viel Selbstbewusstsein, also ich glaube gerade als Teenager hat wahrscheinlich fast jeder, ist sich vielleicht mit sich selbst nicht ganz sicher und weiß nicht, bin ich richtig, bin ich irgendwie falsch in irgendwas, bin ich gut genug, werde ich gemocht, werde ich akzeptiert, kann ich was, und da, wenn man dann auf YouTube jeden Tag Kommentare bekommt, wie cool einen Leute finden, dann ist es zum einen vielleicht gefährlich abzuheben. Ich glaube, dass mir, habe ich auch wahrscheinlich auch durch meine Familie Glück gehabt, dass mir das nie passiert ist. Aber es gibt einem so eine Grundsicherheit, dass man irgendwas anscheinend ganz richtig macht. Und das hat mir immer geholfen in meinem Leben, dass ich, glaube ich, so sehr früh diese unendliche Bestätigung bekommen habe, dass ich einfach mit mir selbst sicher war, mit mir selbst im Reinen. Und deswegen kann ich war ich immer sicher in dem, was ich mache, und hat ja auch immer gut funktioniert.
Felix, das war ein wunderschönes Gespräch. Wirklich toll, dir zuzuhören, wie du das alles so reflektierst und was du auch wahrscheinlich jetzt in Zukunft noch machen wirst. Denn ich höre raus, dass du ja wahrscheinlich noch ganz, ganz lange YouTube machen wirst, weil es dir einfach Spaß macht. Richtig gedeutet?
Ja, das ist absolut der Plan. Es gibt keinen anderen Plan. Es ist genau... Also ich habe mir in den letzten Jahren immer mehr gedacht, was macht mir Spaß und genau das weitermachen und das, was mir keinen Spaß macht, das mache ich halt nicht mehr. Und da sind einfach jetzt, ich finde zum Beispiel ein cooles Airbnb in Norwegen letztens, ein Baumhaus und denke mir, ey, ist cool, da will ich ein Video drüber machen und dann reise ich dahin, film das alles und setze mich nach der, hab meinen Spaß und setze mich danach zu Hause hin und baue da ein cooles Video draus und lade das hoch. Und genau so macht es mir Spaß. Und deswegen kann ich auch immer dann neue Sachen finden. Also wie mit dem Motorsport. Das hat mit dieser Schnapsidee irgendwie dann angefangen. Am Ende habe ich 7 Jahre semi-professionell Motorsport gemacht. Also am Ende schon ziemlich professionell in hohen Kategorien, auch mit den Erfolgen und mit den Zuschauern. Irgendwann war es dann auch auserzählt für mich und es hat nicht mehr ganz den Spaß gemacht wie am Anfang, weil es auch großes sportliches Commitment ist, was man da jedes Jahr dann hatte. Aber das war auch ein Kindheitstraum erfüllt, weil ich einfach Spaß dran hatte. Dann war es irgendwann auserzählt, okay, ich suche mir neue Themen, was macht mir heute Spaß und darüber mache ich weiter Videos. Und ich bin mir sicher, auch wenn ich irgendwann 50 oder 60 bin, werde ich Themen haben, die ich cool finde. Vielleicht mache ich dann nur noch alle paar Monate ein Video, aber so wie ich halt Spaß habe, werde ich das noch sehr lange weitermachen.
Ich freue mich drauf. Ganz lieben Dank für das Gespräch.